Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Quotenfrau. Heute mit einer ganz besonderen Gästin. Und viele von euch kennen sie wahrscheinlich von Social Media. Sie hat auf Instagram 151.000 FollowerInnen. Auf TikTok sind es 140.000 roundabout FollowerInnen. Und sie ist Singer-Songwriter, sie ist Creator und sie ist ehemalige Profi-Eishockeyspielerin. Ich glaube, ihr könnt ja ahnen, mit wem ich heute spreche. Ich habe heute die liebe Virginia Ernst bei mir zu Gast und ich freue mich riesig. Liebe Virginia, danke, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich auf das spannende Gespräch, das wir jetzt führen werden.
Ich steig gleich ein mit der Frage, die ich allen meinen InterviewpartnerInnen stelle, und zwar: Was sagst du zur Quote? Brauchen wir es nicht? Kann sie weg? Was meinst du dazu?
Na, man braucht sie. Das ist, man braucht sie definitiv noch. Sonst würden wir wahrscheinlich heute gar nicht das Gespräch führen, schätze ich, oder?
Genau, also ja. Das ist eben meine Frage. Was hast du da?
Gibt es Gesprächspartnerinnen von dir, die sagen, wir brauchen keine Quote mehr? Glaube ich nicht.
Es gibt viele, die sagen, sie würden es gerne abschaffen.
Wirklich?
Ja, weil sie gerne einfach schon die Gleichstellung hätten, die wir alle uns wünschen.
Na gut, das ist eine andere Perspektive. Ich würde natürlich sagen können, wir brauchen es eigentlich nicht mehr, weil ich würde gerne schon an dem Standpunkt sein, dass die Frau mit dem Mann gleichgestellt ist. Genauso wie bei meinem Konzert Hashtag We Are, dass genau auf die Gleichberechtigung der Frau aufmerksam wird. Sage ich auch immer, ich will eigentlich nicht in 90 Jahren oder mit 90 noch auf der Bühne stehen müssen und auf die Aufmerksamkeit, also auf das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau aufmerksam zu machen. Eigentlich braucht man das nicht. Das ist genauso wie mit dem mit der Pride. Ja, eigentlich würde man es nicht brauchen, ja, wenn alles gleichgestellt wäre oder wenn alles so akzeptiert und respektiert wird, ja. Aber jetzt ist es noch Status quo so, dass du sagst, wir brauchen die Quote eigentlich noch, weil sonst kann man es manchen Leuten nicht veranschaulichen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, ich will keine Schubladen, absolut nicht. Mich steckst du in keine Schublade, aber dieses Schwarz- und Weiß-Denken haben halt leider Gottes viele, viele Menschen. Und deshalb sage ich bewusst eigentlich, dass wir diese Quote noch brauchen. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in 5 Jahren, 10 Jahren noch einmal begegnen, ja, wo wir sagen können, hey, kannst du dich noch erinnern, wie wir über die Quote geredet haben?
Mhm. Ja, dein Wort in Göttinnenohr, ich hoffe, dass das irgendwann einmal soweit ist. Ab 5 Jahren ausreichen, weiß ich ehrlicherweise nicht.
Glaube ich nicht, aber sehr, sehr, sehr optimistisch.
So ist es. Dann lass uns doch gleich weitergehen. Und zwar in Sachen Profisport und Eishockey und in deine Geschichte. Mir würde es irrsinnig interessieren, wie bist du zum Eishockey damals gekommen? Was hat dich fasziniert? Wie war dein Weg bisher?
Naja, ich wollte damals schon mit 3 Jahren Eishockey spielen. Also ich habe damals 1994, 95 habe ich den Film Mighty Ducks gesehen und viele kennen den Film vielleicht, aber da gibt es drei Filme davon, und also 3 Teile. Und ich bin vom Fernseher geklebt, damals noch in die 90er. Und ich habe meiner Mutter damals gesagt, ich will unbedingt diesen Sport machen, weil beim Baseball haben sie mich rausgehauen, weil sie gemeint haben, es gibt keine Frauenmannschaft oder keine Mädchenmannschaft, deshalb darf ich nicht mitspielen. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich will Eishockey spielen. Und ich habe wirklich 5 oder 6 Jahre gebraucht, bis mich meine Mutter wirklich spielen hat lassen, weil sie immer der Meinung war, sehr konservativ, also nicht konservativ, aber man hat halt doch gesagt, das ist ein Burschensport, das ist kein Mädchensport. Ja. Und sie hat halt gesagt, das ist ein Burschensport und deshalb kannst du das nicht spielen. Weil sie die Idee hatte eben vom Baseball. Ich habe aber nicht locker gelassen und habe dann wirklich mit 9 Jahren vom Christkind einen Helm, Eislaufschuhe und einen Schläger bekommen und habe dann angefangen zu spielen. Also das war kurz vor meinem 9. Geburtstag. Und ich habe diesen Sport wirklich geliebt und mir war ja damals nicht bewusst, dass ich mit 8, 9 irgendwie Spiele, so richtige Spiele, ja. Und ich habe bei den Burschen angefangen, bis ich 13 war, dann bin ich zu den Damen gewechselt. Dort war dann schon ein massiver Change. Also ich habe trainiert, bis ich 13 war, zwischen 14 und 18 Uhr, sowas immer, Trainingszeiten. Und bei den Damen bin ich halt als jüngste Spielerin damals mit 13 in eine Mannschaft gekommen, wo alle schon über 20 waren oder knappe 20. Und die haben Eiszeiten gehabt von 22.10 Uhr bis 23.10 Uhr oder 23 Uhr oder sowas. Ja. Oder 23 Uhr bis 23.50 Uhr, so war das. Und mir war das ja nicht bewusst. Für mich war das alles komplett normal. Für mich war es normal, dass meine Eltern diesen Sport finanziert haben, dass ich dann im Nationalteam gespielt habe, wir dort pro Tag 20 oder 10 Euro zahlen mussten als Spielerinnen, als National, die Spielerinnen von Österreich, dass im U18-Nationalteam, auch im normalen Nationalteam, also in der obersten Liga, wir sind 2008 auch in die nächste Division aufgestiegen, also sind Weltmeister geworden, ja. Das war für mich alles normal. Es war für mich normal, dass ich einen Trainingsanzug hatte, den ich die ganze Weltmeisterschaft anziehen musste. Ja, das, wir haben das nicht auf die Waagschale gelegt, weil wir dieses Sport geliebt haben. Ja, ich bin dann aber auch mit 17 ausgewandert nach Schweden. Und da war dann plötzlich so ein bisschen ein Change da. Da war dann, du kriegst ja Ausrüstung von uns. Und ich so, was? Ich habe gedacht, muss ich jetzt alles wieder finanzieren? Sag, na, du kriegst ein paar Sachen von uns. Und das war schon mal so eine, wow, ja, wir kriegen ein paar Sachen. Und es wurde auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt und ich bin auch bezahlt worden und so. Und jetzt nicht in Übermaß, dass ich sagen kann, ich kann leben davon und ich bin nach wie vor zur Schule gegangen. Aber es war ein Change da, ja. Und dann habe ich halt mit Burschen geredet, mit denen ich zusammengespielt habe, die halt schon oberste Liga gespielt gehabt haben und einfach sehr viel Kohle verdient haben. Und ich habe mir da gedacht, so, ich investiere eigentlich alles in diesen Sport, wirklich alles. Es ist kein Ziel mehr da, weil für was mache ich es? Nur für die Fitness, für gesund zu bleiben, um Weltmeisterschaften zu spielen, die ich jetzt eh schon, weiß nicht, wie oft gespielt habe und was für sich. Ich will ja auch irgendwas von was leben können. Und habe mit 22 dann irgendwie so einen Breakthrough gehabt, wo ich gesagt habe, gut, okay, ich werde mit diesem Sport nicht alt. Was mache ich, wenn ich 36 bin? Was mache ich? Und habe eigentlich dann mit 20, 21 aufgehört zu spielen. Und na, 22 war ich. Und da kam dann auch schon, dass ich mein Leben in Musik umgewandelt habe. Ich habe meine ersten Songs geschrieben, ich habe mir Gitarre via YouTube beigebracht. Und habe dort über meine ersten 2 Akkorde habe ich Songs geschrieben und keine 1,5 Jahre später bin ich plötzlich auf der Bühne gestanden. Also für mich war das alles so von einem ins nächste und konnte nie wirklich durchschlafen. Und in dieser Phase habe ich dann realisiert, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der immer 100-120% gibt, ja, aber nie wirklich dafür bezahlt worden bin. Also ich habe alles immer mit sehr viel Leidenschaft gemacht und sehr viel Herzblut und mehr als ein Handschlag und super gemacht. Ja. Hat es halt viele, viele Jahre nicht gegeben, auch in der Musik. Also man kann das heute noch betrachten, wenn man sich die Charts anschaut, vor allem die Austro-Charts von Ö3, stehen dort hauptsächlich Männer, ja. Und wir haben dann gesagt, 2018, wenn ich irgendwann in dieser Position bin, etwas zu sagen, etwas zu melden, etwa irgendwie ein Sprachrohr zu sein, dann werden wir darauf aufmerksam machen. Und das ist uns mit dem Konzert, #WA, starke Stimmen, starke Frauen, 2018 auch gelungen. Wir hatten damals 250 Zuseherinnen und mittlerweile sind wir ein ausverkauftes Konzert mit 1500 Leuten im Club Wien. Und es ist aber nach wie vor so, dass du sagst, ja, die Aufmerksamkeit ist halt mehr da. Ja, viele Firmen bemühen sich an der Umsetzung. Viele schreien schon auf. Es ist schon Veränderung da, aber dass wir schon dort sind, dass wir sagen können, dass eine Eishockeyspielerin genauso viel verdient wie ein Eishockeyspieler, ist noch nicht da. Und ich setze mich für alle Punkte, alle Aspekte in meinem Leben einfach sehr ein, weil ich weiß, wie es ist, für etwas zu kämpfen, für etwas zu tun, was man liebt, was nicht honoriert wird. Und das sollte eigentlich mittlerweile einfach in einer Equalness drinnen sein. Das habe ich lang geredet und viel zu sehr ausgeholt, ja. Aber das ist meine Vergangenheit irgendwo, ja. Also ich habe sehr lange Eishockey gespielt, ich bin sehr spontan in die Musik gekommen und durch Zufall, also wirklich, das war nicht einmal irgendwie geplant, ist das Social Media gekommen. Also das ist mir wirklich passiert. Also
bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich trotzdem gerne noch einmal kurz einhaken in die Sache. Du hast eben gesagt, 2018, so jetzt machen wir was. Du hast diese wundervolle Konzertreihe, die ja jetzt Ableger auch in Linz, was ich weiß, und in Graz.
Genau, Graz, mittlerweile auch Eisenstadt, Niederösterreich, ja.
Genau, hat und hast gesagt, jetzt müssen wir was tun. Was würdest du dir denn wünschen, beziehungsweise wo glaubst du, dass wir oder wen brauchen wir als Ally sozusagen, um da richtig große Schritte nach vorne zu tun? Was braucht's denn? Wo können wir denn ansetzen?
Wir brauchen definitiv die Männer dazu. Also man darf die Männer nicht ausschließen. Wir können jetzt auch nicht nur Frauenpower gegen die Männer, sondern wir müssen mit den Männern. Wir müssen quasi, die Männer haben immer schon den Vorteil gehabt, sie sind stärker, sie sind vom Körperbau einfach, haben es leichter grundsätzlich im Leben. Ich meine, es ist so. Ja, also wenn ich mit meinem Sohnemann aus Stroh gehe, kann er einfach an irgendeinem Baum pisseln, ja, und ich muss halt irgendwo groß suchen. Ja, also es ist einfach, die Männer haben es grundsätzlich im Leben einfacher, weil sie einfach immer schon, vor allem was mit Sport angeht, war die Geschwindigkeit einfach schneller, ja, dass die Aggressivität war mehr da. Das wollten einfach die Männer sehen. Ja, und ein Frauensport war halt immer uninteressanter, ja. Das war, viele sagen, ja, es hat damit zu tun, mit der Nachfrage, ja. Wo ich mir denke, ja, es sollte einmal bei den Medien passieren. Also, ich bin der Meinung, dass man medial auf die Frauensachen viel mehr Aufmerksamkeit geben könnte. Weil somit hegst du das Interesse an den Leuten. Weil auch wenn die Leute es verlangen, ja, heißt das nicht, dass die Medien das jetzt mehr ausspielen. Und mehr Medienpräsenz bedeutet mehr Sponsoren. Ein Sponsor wird nicht herkommen und sagen, wir investieren jetzt einmal 2,5 Millionen in euch, ja. Wenn die Medien nicht aufspringen und sagen, wir berichten davon, dann wird kein Schwein interessieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Medien unbedingt hier einschalten müssen. Die müssen mehr Frauenberichte machen, mehr Equalness schaffen. Ja, ich bin ja auch bei einer Kampagne mit dabei, die heißt Equal Play Day für mehr Sichtbarkeit im Frauensport. Und da wird ein Tag ausgerechnet, wo die mediale Präsenz der Frauen aufhört. Und das war zum Beispiel vorletztes Jahr, war es im März, glaube ich, aufgrund der Frauenfußball-WM. Und dieses Jahr war es im Februar, Anfang Februar, wo man alle Daten zusammenrechnet, ja, und einen Tag dann nennt, wo quasi für Laie quasi, dass man ihnen sagen kann, wann dieser Tag ist, wo es aufhört, mediale Berichterstattung über Frauen zu geben. Im Behindertensport war es zum Beispiel der 1.1. Ja, also wir sind weit weg davon. Wenn man sagt, im Februar hört die Sichtbarkeit in allen Medien auf für die Frauen im Sport, ja, und Männer haben es bis im Dezember, na nicht verdienen Ronaldo sich dumm und dämlich. Aber wir Frauen haben es grundsätzlich, wir müssen einfach viel mehr geben, da gab es jetzt letztens auch einen sehr, sehr coolen Artikel, ja, weil wenn du eine Frau nur mit der Gitarre auf die Bühne stellst, ja, wird es kaum jemanden interessieren. Ja, die muss tanzen, die muss aussehen, die muss Ausstrahlung haben, die muss das können, ja, siehe Helene Fischer Melissa Naschenbeng oder was weiß ich, ja, die machen ja die Urshow, ja, eine Cheering geht auf die Bühne mit seiner Gitarre und singt, ja, Und da merkst du einfach, dass Frauen einfach es viel steiniger haben im Leben grundsätzlich. Sie müssen Kinder auf die Welt bringen, ja, haben nebenbei eine Familie zu schlupfen, ja, müssen dann vielleicht einen Haushalt machen, sind vielleicht alleinerziehend, ja, haben, wollen aber auch eine Karriere. Also man muss betrachten, dass die Frau an sich viel mehr im Leben leistet, als ein Mann je machen würde. Das soll jetzt keine Abwertung sein, sondern das ist eine Tatsache. Und wir Frauen halten alle wahnsinnig zusammen. Natürlich gibt's Krisen, natürlich, ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch die Männer brauchen. Wir brauchen die mediale Aufmerksamkeit, um hier Veränderung zu schaffen.
Lass uns gleich nur mal zu einem Punkt kommen, der mich jetzt interessieren würde. Du hast gesagt, du hast alles, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast, zu 100% gemacht. Das heißt, das ist so ein Charakterding, würde ich das jetzt einmal nennen. Gibt es in deinem Leben Selbstzweifel? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Natürlich gibt es Selbstzweifel. Das Leben ist ein absolutes Up and Down. Also wenn jemand keine Selbstzweifel hat, dann ist das ja auch unlustig irgendwo. Das Leben ist wie ein Spiel, das man spielen muss. Und das ist mit Höhen und Tiefen kriegst du dann die größten Erfolge und Gewinne. Ja? Und du musst dann mal vielleicht am Boden liegen, um zu realisieren, was du willst im Leben. Und das ist bei mir mit 30 plötzlich da gewesen. Ich war, bis ich 30 war, ein absolutes Kind. Unverantwortlich, also unverantwortlich jetzt nicht. Ich war jetzt nicht, habe keinen Blödsinn gemacht, aber ich habe einfach keine Verantwortung über einen anderen Menschen gehabt. Ja, oder wie verdient man Geld? Ich habe in meinem Leben noch nie Geld gesehen, bis ich 30 war. Ja, und ich bedenke, ich bin jetzt 34. Ja, und ich habe aber nie aufgehört, an mich zu glauben. Ich habe immer gewusst, ich bin ein absolut zielstrebiger Mensch, sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert. Das habe ich Gott sei Dank vom Sport mitbekommen. Bin eigentlich immer mit dem Schädel durch die Wand gefahren und habe mir eigentlich kaum was sagen lassen. Und das ist halt bei manchen wahnsinnig gut angekommen, bei vielen aber auch nicht. Und wie ich dann in Musik gekommen bin, war schon ein ziemlicher Breakdown da. Ja, also ich bin mit 2, 3 Nummern massiv gespielt worden. Also ich war die meistgespielteste Österreicherin in 2014 bis 2016. Bin nominiert worden für den Amadeus, war viel unterwegs auf Konzerten. Und von einem Tag auf den anderen habe ich eine Single rausgebracht und die haben sie immer gespielt. Und seit dem Zeitpunkt an war ich in der Musik nicht mehr sichtbar. Also ich habe mich dann sicherlich 7 Jahre dadurch gestranguliert, sage ich jetzt einmal, dass ich wieder mal gehört werde. Ohne irgendwie, ja, deine Musik gefällt uns gerade nicht, sondern nichts. Einfach nur, nein, spielen wir gerade nicht. Und ich war so angewiesen auf Radiostationen, auf Interviewpartnern und was für sich, ja. Und habe dann gesagt, okay, ich will in der Zeit habe ich einfach sehr viel mit mir selbst gekämpft, weil ich nicht gewusst habe, mache ich jetzt weiter, will ich jetzt weitermachen, will ich etwas machen, wo ich immer abhängig davon bin, wo Leute über mein Leben entscheiden. Ja? Und dafür war für mich so, sicherlich über Jahre habe ich gekämpft und hatte absolute Selbstzweifel, dass ich nicht gut genug bin. Ja? Bis ich irgendwann mal für mich herausgefunden habe, es gibt so viele Sänger da draußen, die können nicht einmal singen, ja, die mega erfolgreich sind. Also es hat nichts damit zu tun, ob du etwas gut kannst, sondern einfach, wie lange du etwas machst. Also es ist nicht eine Frage von, ob es überhaupt passiert, sondern nur die Frage, wann es passiert. Ja. Und ich habe einfach dann weitergemacht und dann kam eben Corona und Corona war irgendwie so, erstens einmal was urchillig, ja, also nur daheim gesessen und nichts gemacht, ja, das war eine absolut coole Zeit, der erste Lockdown vor allem. Und da ist dann irgendwie passiert, dass ich angefangen habe, auf Social Media mir Videos anzusehen, nur anzusehen, ja, und da kam dann für mich die Idee, hey, was ist, wenn ich auch sowas mache? Und irgendwie habe ich dann angefangen und aus out of the blue hat dann ein Video, ist extrem viral gegangen. Aber sowas von viral, dass ich mit nur einem Video alle meine Musikvideos, alle meine Zahlen in die Dunkelheit gestellt habe eigentlich, ja, wo ich mir dachte, what's happening, ja. Aber ich habe dann auch wieder ein bisschen Pause gemacht davon, weil ich nicht gewusst habe, okay, ist das meins, will ich das? Und irgendwie hat es mir dann Schock gefallen und habe dann weitergemacht und irgendwie macht mir das einfach so enorm viel Spaß, dass ich einfach gemerkt habe, es hat sich eine andere Türe geöffnet, die viel lustiger, viel, viel erfolgreicher, viel mehr ich bin, ja, die ich davor irgendwie rausfinden musste, ja. Und es macht mir einfach extrem viel Spaß und das ist das, was das A und O ist bei mir. Mir hat die Musik sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber durch diese Misserfolge und diesen Zweifel, den ich dann gehabt habe, ja, ist mir plötzlich eine andere Tür geöffnet worden, die mir diese, sage ich jetzt einmal, das, was ich kann, mir wieder mein Selbstbewusstsein zurückgegeben hat, ja. Und nicht mehr so abhängig bin davon, dass ein Song irgendwo gespielt wird. Und das nimmt einen schon sehr viel Druck.
Wie würdest du dich jetzt auf Social Media selber beschreiben? Also ich liebe ja deine Videos über euer Familienleben oder wie so das Leben ab 30 ist oder dergleichen. Also da bin ich ja voll als Fangirl davon. Aber wie würdest du dich jetzt im Rückblick selber beschreiben? Wer bist du gerade?
Ja, Virginia Ernst ist so einerseits ein Sprachrohr für viele da draußen, wo einfach Ungleichgewicht herrscht. Weil ich nütze auch meine Plattformen, um auf das Ungleichgewicht zwischen vielen, vielen Situationen aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich eine Verfilmung meines Lebens. Einfach ein Darstellen meiner Vergangenheit, meines Familienlebens, Situationen, ja, wo ich gedacht habe, hey, die passieren nur mir. Anscheinend passiert das vielen, vielen anderen Menschen da draußen auch, die in derselben Situation sind, die Geschwister haben, die Eltern haben, die Kinder haben, ja. Ich bin eigentlich ein sehr lustiger Mensch an sich, aber sehr ehrgeizig und streng mit mir selber. Also ich bin eigentlich ein sehr strenger Mensch mit mir. Also ich klopfe mir eigentlich sehr selten auf die Schulter und sage, hey, das hast du super gemacht. Ich mache auch sehr wenig Pausen. Ich bin ein absoluter Workaholic, was ich aber auch liebe. Meine Frau nicht so. Aber Virginia Ernst, das ist schwer zu beschreiben, aber ich bin im Grunde einfach alles das, was ich eigentlich sein wollte. Ich wollte melancholisch sein. Das habe ich geschafft in meiner Musik, weil meine Musik spricht mein Tagebuch, meine tiefsten Gedanken spricht die Musik. Ja, ich wollte immer sportlich sein. Ich habe 13 Jahre lang intensiv Eishockey gespielt und 7 Jahre im Nationalteam, 3 Jahre Profiliga in Schweden. Und ich wollte was bewirken können. Also ich wollte einfach ein Ungleichgewicht auf diesem Planeten einfach ansprechen, dass ich im World Women's Day zurzeit mache. Und ich wollte eigentlich aber auch die Virginia Ernst, die man privat kennt, die lustige, wollte ich umsetzen. Und das mache ich mit meinen Comedy-Sketches. Dass man mich auch auf einer anderen Art und Weise sieht und nicht nur diejenige, die ihre dunkelsten Beziehungen in einem Song verschreibt, sondern eine lustige, spontane, fröhliche und ja, einfach eine lustige Virginia Ernst, wenn man die Seite noch gar nicht gekannt hat.
Du hast jetzt gerade gesagt, du klopfst ja nicht gerne auf die Schulter oder sehr, sehr selten. Ich würde gerne diesen Podcast nutzen und dich fragen, worauf bist du, 3 Punkte, worauf du richtig stolz bist.
Meine Beziehung, meine Kinder und das, was wir bis jetzt alles zusammen geschaffen haben. Also das ist die höchste Priorität ist für mich Familie. Also meine Söhne, meine Beziehung, da kommt nichts davor. Ja. Alles andere stellt sich erst hinten an. Auch wenn es manchmal anders wirkt, ja, aber für mich ist sie der größte Erfolg für mich ist, ein glückliches Leben zu haben. Nicht eins mit Geld, ja, was schön ist, ja, was sehr schön ist. Aber nicht eins. Ich bin der Meinung, der größte Erfolg ist es, wenn du sagen kannst, ich bin eigentlich sehr glücklich und sehr zufrieden, was ich jetzt schon geschaffen habe. Und das würde ich auch jetzt so behaupten.
Du hast es schon auch angesprochen, auf deinen Plattformen bist du sehr ehrlich und sehr authentisch, was ja auch immer wieder Menschen am Plan bringt, die dir nicht wohlgesonnen sind und wo Hate dir entgegenschlägt. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie schaffst du es, dass dir das nicht so nahe geht?
Man muss sich eine ziemliche Kuh aufwachsen lassen. Das ist, du kannst das nicht nehmen, wenn du vielleicht gerade mal ein Jahr in diesem Business bist und plötzlich wirst du mit Hass bombardiert und Mobbing und whatever. Viele kämpfen damit. Mir war das so bewusst, wie ich in die Musik gekommen bin vor 11 Jahren, dass Hass und Negativität einfach vorhanden ist. Das hast du einfach, gehört einfach dazu und du brauchst ebenso diese Neider, diese Hasskommentare umwachsen zu können. Ja. Wenn du immer nur die ganze Zeit Bestätigung bekommst, ist das natürlich auch langweilig, ja, aber viele, viele Sachen tun auch sehr weh. Und es ist wahnsinnig wichtig, hier eine Barriere zu schaffen, um zu sagen, okay, das ist online. Ja, der schreibt das mit irgendeinem Katzenprofil dir daher, will dich bewerfen mit irgendeinem Blödsinn, ja, nur um dich fertig zu machen. Und das Einzige, was er will, ist, dass du es liest und dich schlecht fühlst. Und das will ich denen gar nicht geben. Ja, mir tut das nicht weh, wenn das irgendwer schreibt. Ja, ich lasse mich jetzt auch nicht abhalten davon. Bei manchen Kommentaren schreibe ich sogar zurück und meine Community schaltet sich sofort an. Ja, es ist, diese Personen sind für mich sehr, sehr traurige Menschen, die einfach, du bist eine starke Person, wenn du jemanden etwas gönnst, ein Kompliment aussprichst. Es ist wahnsinnig schwierig, jemanden ein Kompliment auszusprechen und zu sagen, hey, das sieht echt gut aus heute oder das schaut echt super aus. Ja, Leute können das viel schwieriger als zu sagen, zu lästern und zu sagen, boah, wie schauen die heute aus? Und es zeigt einfach von Größe, wenn man jemanden bestätigt. Es zeigt einfach nur von einer sehr, sehr kleinen und traurigen Persönlichkeit, wenn man die ganze Zeit Hasskommentare abgibt, weil dann ist man einfach nicht glücklich im Leben. Und da schätze ich schon sehr, dass ich ein glückliches Leben habe, weil ich mache sowas nicht. Und würde ich auch nie tun, ja, weil wie komme ich dazu, jemanden anderen abzuwerten, nur dass er sein Leben anders gestalten soll. Was mische ich mich da ein? Ja. Und für mich sind das sehr traurige Menschen, weil die einfach wenig Liebe haben, wenig Persönlichkeit und in absoluten Schubladen stecken. Deshalb kann ich das nicht persönlich nehmen. Und ich würde jeden raten, das genauso zu sehen, weil das bringt nichts. Du nimmst das dann an und denkst dir, du bist so schlecht, du bist einfach so schlecht und du musst das ändern und ich bin nicht normal oder was weiß ich. Aber der Hauptfaktor ist, dass die nicht normal sind, weil eigentlich solltest du jemanden bestätigen können, aber das tun sie nicht.
Bevor wir jetzt noch mal in eine kleine Fragerunde reinstarten, würde mich jetzt noch interessieren, du hast gesagt, eben mit 3 Jahren hast du schon so das Eishockey vor dir gesehen, mit 9 ist es dann auch in dein Leben gekommen und dann haben sie immer wieder Türen geöffnet und du hast für dich herausgefunden, was dir Spaß macht. Wenn jetzt da draußen Personen sind, die sagen, boah, ich habe nur überhaupt keinen Plan, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, was mich begeistert und wofür ich brenne. Wie würdest du den Menschen helfen können mit, weiß ich nicht, einem Tipp? Wie findet man das, was einen Spaß macht?
Was man als Kind machen wollte. Also meine Idee war schon immer, meine Großmutter hat mich gefragt mit, ich weiß nicht wie alt ich da war, ganz klein, was ich mal werden möchte. Und ich habe gesagt, so Sängerin und Schauspielerin oder sowas, ja. Und sie hat mich ganz entsetzt angesehen, sehr konservative Seite und gesagt, das ist ja keine Berufung, hat sich weggedreht und das war das Thema, ja. Jetzt sitze ich aber da und sie ist leider letztes Jahr verstorben und sie hat mich immer wieder gesehen im Fernsehen, ja, und war sehr stolz auf mich und hat einfach gesehen, wie ich meinen Weg gemacht habe und ich habe dann immer versucht, wenn mich jemand fragt, ja, weil diese Frage kriege ich häufiger gestellt, was, wenn man sich noch nicht gefunden hat, vor allem so mit 30 oder sowas, ja, was wolltest du als Kind? Weil als Kind hast du noch nicht diese Verschleierung von den Augen. Da hast du einfach ein klares Denken und denkst dir, das macht mir Spaß, das will ich machen. Ja, natürlich kommt dann sowas wie Feuerwehrmann, Polizist und whatever, ja. Aber es kommen aber auch Dinge, die dir Spaß gemacht haben, weil du noch nicht so, eben wie ich vorhin gesagt habe, verschleiert bist von dieser Negativität, die da am Planeten einfach irgendwo herrscht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo dein inneres Ich, deine innere Kreativität sich auch entfalten kann, wenn du zurück zum Ursprung gehst, was, wo dein Können am besten liegt. Also das macht zum Beispiel auch meine Frau. Ja, die hat auch eine Idee gehabt als kleines Kind und setzt es um. Ja, und das ist einfach schön zu sehen, weil viele Kindheitsträume sind die Träume, die du eigentlich wirklich leben möchtest.
Vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ich habe am Schluss immer so kleine Blitzlichter. Ist es okay für dich, wenn wir kurze Fragen, kurze Antworten machen?
Gerne.
Und zwar, wie sprichst du mit deinen Kindern über Mut, wenn sie mal Angst haben?
Es geht um kurze Antworten, nicht um schnelle Antworten, gell? Das ist schwer. Meine zwei sind erst 4 und 2. Machen wir es so. Es geht dann immer mehr darum, dass ich sage, ich habe ja auch keine Angst davor, weil ich eigentlich der größte Schisser in unserer Familie bin. Ja. Und dann spreche ich ihnen so viel mehr Mut zu, wenn ich diese Dinge mache, dann können sie das auch.
Welches Lied begleitet dich schon seit Kindheitstagen?
Boah, da gibt es einige. Aber von Mike and the Mechanics, Looking Back Over Your Shoulder. Looking back over your shoulder.
Was ist so besonders an diesem Lied?
Das war unser Roadtrip-Lied von meinen Eltern und meinen Geschwistern, wo wir immer nach England gefahren sind.
Und welche Gefühle kommen da auf?
Freiheit, würde ich sagen. Also einfach ein glückliches Gefühl. Eins von, ich bin in Sicherheit.
Welches Vorurteil in Bezug auf Frauen im Sport oder Frauen im Musikbusiness kannst du nicht mehr hören?
Will man eh nicht sehen.
Liebe Virginia, eine Frage habe ich noch, und zwar, was würdest du den Frauen da draußen sagen, jede Frau sollte?
Jede Frau sollte viel mehr an sich selbst glauben. Also Frauen neigen dazu, sich selbst sehr abzuwerten, sich klein zu machen, sich niederzureden, weil sie es von der Außenwelt so bekommen. Und jede Frau verdient es eigentlich, viel mehr Selbstwertgefühl zu haben, viel mehr sich selbst zu schätzen, weil Frauen übernehmen sich. Ja, ich sehe es selbst bei meiner Frau mit als Mama, als Frau, als selbstständige Person. Ja, man übernimmt sich und sagt, es geht schon. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal sagt, ich kann nicht mehr. Es ist auch in Ordnung, wenn Frauen sagen, ich kann einfach nicht mehr. Ja, man erwartet sich das vielleicht öfters von den Männern. Ja, wenn man immer wieder liest, Männer neigen dazu zu Depressionen oder Burnout oder was weiß ich, ja, weil es Frauen auch nicht zulassen können. Die haben keine Zeit dafür. Ja, und da sieht man einfach, wie eine Frau schuftet. Und es ist so wichtig, dass man an sich selbst glaubt und einfach den Wunsch und dem Ziel nachgeht, das man selber irgendwo hat.
Liebe Virginia, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Mir gehören die letzten Worte. Nein, ich sage mal vielen lieben Dank für diese Einladung, für dieses tolle Gespräch. Es ist immer wahnsinnig wichtig, über solche Themen zu reden und da mehr Sichtbarkeit zu schaffen und auch dem eine Plattform zu geben, dass man Frauen hier einfach massiv bestärkt, weil sie einfach dazu neigen, sich selbst einfach nicht im Rampenlicht zu sehen. Und es ist absolut legitim, dass man das haben möchte und dass man Erfolg haben möchte und glücklich sein möchte. Und was ich euch mitgeben möchte, ist, glaube ich, mein Leitfaden vom Leben. Man muss sich seine Ziele so hoch stecken können, dass andere schon drüber lachen. Ja, und du gehst diesen Weg und Nicht das Ziel wird dich glücklich machen, sondern der Weg dorthin, weil alles, was du bewältigst, bringt dir einen extremen Schub. Ja, alles, was du bewältigst an Schwierigkeitsgraden, ist eigentlich da, wo du dich stark fühlst. Und wenn du dann oben stehst, denkst du dir, wow, was habe ich alles geschaffen? Und dann setzt du dir ein neues Ziel. Weil wenn man die ganzen großen Künstler betrachtet, die in kürzester Zeit alles erreicht haben, sind das die unglücklichsten Menschen eigentlich. Ja, weil die haben alle schon Mitte 30 und setzen sich keine neuen Ziele. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man diesen Weg steinig geht und diese auch bewältigt.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.